So, Gregi Münch, der Morgen ist vorbei. Es ist noch entspannend, wenn man so einmal an einem Prozess ist, nicht als Parteivertreter.
Ja, jetzt hocken wir im Xenix an der Sonne.
Überlegen uns, ob wir ein Bierli uns genehmigen. Aber ich habe ja meinen Januar. Ich
oh ja, nicht. Den Dry Januar, ja.
Lassen wir mal den Morgenrevue passieren. Ist viel passiert? Hat uns jetzt etwas Besonderes erstaunt?
Ja, also wir haben sicher noch die letzten Vorfragen.
Vom Kollegen Isering Landshut, ja.
Genau. Und dann können wir nachher mal eine vorläufige
Einschätzung abgeben. Das Gericht tagt ja jetzt bis zum 4. wird die Vorfragen behandeln. Und dann ist, glaube ich, geplant, dass mit der Befragung vom ersten Beschuldigten weitergehen soll.
Genau, also er hat es natürlich richtig formuliert. Er hat gesagt, falls, also man wird entscheiden, falls...
Ja, ist jetzt gerade eine Mutter mit ihrem Kind. Ich weiss nicht, das hört man wahrscheinlich. Sie bleiben genau vor uns stehen und schauen ein Kieselsteinchen an. Das sind noch die wahren Probleme.
Ja, jetzt warte mal. Ja, Landshut Isering, da bist du dort am Schneiden gewesen, oder bist du dabei gewesen?
Nein, ich habe einen Teil mitbekommen. Ist jetzt das Feuerwerk gewesen, wie es angekündigt worden ist?
Also sie haben einfach angekündigt, sie dürfen lang plädieren. Sie haben dann nicht gerade eineinhalb Stunden plädiert, vielleicht etwa rund eine Stunde. Der Kollege Isering hat das gemacht. Er hat das sehr gut gemacht, sehr stringent vorgetragen, wie man es von ihm kennt.
Man hat gehört, dass scheinbar 9 Beschwerden ans Obergericht gemacht worden sind in dem Fall von dieser Verteidigung.
Genau, aber lass uns von der Dramatik her erst anfangen, was der Herr Isering gesagt hat. Er hat auf eine Übersetzungsproblematik hingewiesen. Ihre Klient ist französisch sprechend. Und bemängelt worden ist, dass die wesentlichen Akten, wie das eigentlich die Strafprozessordnung vorgesehen hat, nicht übersetzt worden sind, so insbesondere die Anklageschrift und die wichtigsten Einvernahmeprotokolle.
Ja, und mit dieser Frage ist er beim Obergericht, glaube ich, einige Mal abgeblitzt, wie man so können, seine Ausführungen entnehmen. Jetzt ist die Frage beim Bundesgericht und ein Entscheid ist noch ausstehend.
Genau. Jedenfalls hat er die Rückweisung von der Anklage beantragt, dass man dann die entsprechenden Dokumente noch übersetzen und dann nochmal neu einklagen oder neu ansetzen. Die Staatsanwaltschaft hat...
Warte schnell, Gregor. Ja. Generell eine taktische Frage in diesem Zusammenhang. Würdest du das auch in der Untersuchung bringen und würdest du auch in dieser Vehemenz in der Untersuchung bringen?
Genau, zu dem wollte ich jetzt gerade kommen. Er hat immer darauf hingewiesen, sie hätten es im Vorverfahren schon zigmal vorgebracht. Also er wollte zeigen, dass er seiner Rügeobliegenheit immer nachgekommen ist. Die Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Labhard, hat das relativ trocken vom Tisch gefegt, kann man sagen. Er hat nämlich eben darauf hingewiesen, dass offenbar die Verteidigung bereits 9 Mal vor Obergericht war, sage ich. Und jetzt, da bist du glaube ich, schon am Schneiden gewesen, hat er dann auch erzählt, sie hätten dann auch noch eine Verfügung vom Gericht angefochten, erneut, was um die gleiche Problematik gegangen sei. Hätten das als Obergericht weitergezogen. Oh Wunder, die sind nicht darauf eingetreten. Verfahrensleitender Entscheid vom Bezirksgericht. Und beim Bundesgericht hätten sie dann beantragt, hätten sie einen Massnahmeantrag gemacht, es sei dem Bezirksgericht Zürich zu verbieten, die Hauptverhandlung durchzuführen. Und auch das ist gescheitert.
Gut.
Also dann komme ich auf deine Frage.
Ja.
Komme ich auf deine Frage zurück. Ja, das kann man sich wirklich fragen. Sollte man schon mit dieser Vehemenz im Vorverfahren und immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen? Du betoniert man da nicht einfach sowieso etwas, wo man nachher nicht mehr daraus rauskommt?
Ja, vor allem in dieser Vehemenz, jetzt bei dieser konkreten Frage, wo du ja voraussehbar, also ohne Aussicht auf Erfolg, ist eine taktische Frage,
ja, und
die ich wohl anders würde beantworten.
Ja, und es geht auch ein bisschen ums Bauchgefühl. Oder? Ich meine, wenn du einen abgewiesenen Asylbewerber hast, der fremdsprachig ist und nie eine Übersetzung im Raum gestanden ist von den wesentlichen Sachen, wo sich eine amtliche Verteidigung das nicht leisten kann, Übersetzung. Oder ein Klient, der erbeten Verteidiger ist, der mutmaßlich gewisse Ressourcen könnte freimachen könnte, dass er die wesentlichen Dokumente, die ihm sicher übersetzt worden sind, oder? Ist es möglicherweise ein Argument, das eben dann nicht verfängt. Gibst du mir da recht?
Ja, aber ja. Also, das ist dann die materiell-rechtliche Frage. Aber die kannst du ja auch zur Disposition stellen oder wirst du natürlich auch zur Disposition können stellen, auch wenn du jetzt im Vorverfahren eben nicht 9-mal die Frage immer wieder am Gericht vorgelegt hast. Also du musst ja das mit die Frage kannst du zur Disposition stellen in der Hauptverhandlung und dann auch im Instanzenzug. Für das braucht es ja nicht 9-mal einen Weiterzug von prozessleitenden Entscheid und dann auch noch prozessleitenden Entscheid vom Gericht selber, wo es gar kein Rechtsmittel gibt. Also, ich meine, das ist auch die taktische Erwägung und nachher die materielle Frage hinten raus, die ist sowieso zu behandeln dann durch das Sachgericht.
Und man kann sich fragen, oder jetzt für uns zwei, wenn von Isering Landshut, wo versierte Strafrechte sind, wo prozessual stark sind, wenn das kräftigste Argument ist, die Übersetzungsproblematik, kann man daraus auch schliessen, dass sonst prozessual einigermaßen okay geführt worden ist, das Vorverfahren. Oder was meinst du dem?
Ja. Und das ist auch, es wirkt ja fast ein bisschen verzweifelt, 9-mal, wenn denn das stimmt.
Ich weiss nicht, ob es 9-mal der gleiche Punkt war, aber grundsätzlich ein bisschen verzweifelt. Wenn man sich so vehement Prozesswahl wehrt, ist immer ein bisschen der Beigeschmack, obwohl man das ja nicht so gerne gehört, ist immer ein bisschen der Beigeschmack, dass man in der Sache zu wenig Argumente hat. Aber so die Message könnte transportiert werden damit, würde ich
mal
sagen.
Eben, und das sind jetzt wir ja als Personen, die eben die Akten nicht genau kennen, ist das einfach noch gefährlich, so explizit das zu äußern. Aber ja, es könnte so sein.
Noch ein Schmankerl, den in der Replik der Staatsanwalt vor sich gegeben hat. Der Beschuldigte hat die Staatsanwaltschaft bei der Hausdurchsuchung im Mai 2018 sozusagen erwartet, sehr freundlich empfangen und hat ihnen gerade säuberlich geordnete Dokumente und einen USB-Stick überreicht, die seiner Meinung nach entlastende Umstände enthalten. Es war auch bei der ersten Einvernahme sehr zuvorkommend gewesen. Und als er dann gemerkt hat, dass die Staatsanwaltschaft ihm seine Geschichte oder seine Darstellung oder seine Version nicht glaubt, hat er gekehrt und die Verteidigungsstrategie sei extrem Konflikt, es eine klare Konfliktverteidigung geworden.
Ja.
Ist schon spannend, oder?
Ja, wer hat das gesagt?
Das hat der Staatsanwalt gesagt in der Replik zu dieser Vorfrage.
Gut, also muss auch nicht stimmen.
Der Klient hat unbedingt Aussagen machen. Die Aussagen sind dann deponiert, oder? Mich würde jetzt natürlich wundern, wie verfänglich sind die Aussagen oder nicht. Wie fest muss man jetzt versuchen, prozessual dagegen zu heben?
Ja.
Das sind nur Vermutungen, natürlich, aber jetzt einfach aber aus einer Aussenperspektive betrachtet.
Ja. Aber eben auch die Überlegung, ich bin vorbereitet, ich gehe in Einvernahmen, ich mache eine Aussage, hätte mir zwei wahrscheinlich so einem Klienten nicht empfohlen.
Mhm. Ja, da sehen wir nicht dahinter. Wir wissen nicht, von wem er damals verteidigt war und was seine klaren Vorstellungen sind von einer Verteidigung.
Jetzt, mich hat das Argument mehr überzeugt und da geht es um die Akteneinsicht. Also man hat immer wieder Akten verlangt und dann hat man 4 Wochen vor der Schlusseinvernahme hat man über Tausende von Akten noch zugestellt erhalten.
Tausende von Seitenakten, genau.
Ich meine, das ist natürlich schon problematisch. Da ist dann schon die Frage, kannst du das wirklich richtig und gut vorbereiten, wie es einfach müsste sein?
Kommt immer ein bisschen darauf an, was steht in den Akten tatsächlich, oder? Man kann auch den Wert von so einer Schlusseinvernahme in Frage stellen. Das ist ja schlussendlich nur ein Präsentieren von den erhobenen Beweismitteln, vom Beweisfundament, wo man dazu kann Stellung nehmen kann. Ich denke, so eine Schlusseinvernahme wird sicher auch, darf man nicht überschätzen.
Nein, es geht nicht um das, aber es geht um eine Vorbereitung. Und wenn du natürlich man hat sich dann im Laufe der Untersuchung entschlossen, keine Aussagen mehr zu machen. Und das ist so eine rollende Planung. Und allenfalls entschliessest du dich ja dann wieder, Aussagen zu machen. Und sagen wir, zu einem Zeitpunkt von einer Schlusseinvernahme solltest du eigentlich schon alle Akten rechtzeitig vorliegen haben, damit du eben den Entscheid kannst treffen. Und wir haben ja heute auch gehört, in der Strafuntersuchung, da geht es auch darum, allenfalls eben einen Nachschlag gerade zu verhindern. Also es ist nicht das Ziel, dass einfach der Staatsanwalt einfach einmal sammelt, anklagt und der Beschuldigte kann dann schauen, wo er bleibt. Sondern gerade bei so einem medienträchtigen Fall geht es ja auch unter Umständen darum, dass man da vielleicht einen Seitenausgang kann nehmen, wie es ja der eine der Beschuldigten zumindest gemacht hat mit dem Akzeptieren von einem Strafbefehl.
Ja, das habe ich auch einen guten Hinweis gefunden, Perspektive, die ich durch das auch wieder mal einnehmen konnte. Das schnell dahingesagt, denn wir können die Beweisanträge ja im Hauptverfahren wieder einbringen, das sollte man eben nicht vorschnell so entscheiden. Wie du sagst, es geht auch um das Verhindern überhaupt von einer Anklage. Es muss auch dort die Möglichkeit schon im Vorverfahren gegeben werden, dass die Beweisanträge, dass man die kann stellen und dass die auch vertieft geprüft werden. Vertiefter als in einer bei uns in Zürich halt ist, in einem Hauptverfahren.
Ja, der Staatsanwalt lehnt Beweisanträge ab mit dem Argument, ja, das kann ja dann das Gericht machen. Und die Zürcher Praxis ist einfach so, dass die erste Instanz noch äußerst selten Beweis abnimmt und man läuft dann da so ein bisschen ins Leere. Und ja, also...
Und eben der Stäbler steht halt, abgelehnte Beweisanträge sind nicht anfechtbar.
Ja, das ist glaube ich, das Hauptproblem, dass du da gar nicht in eine Diskussion kommst. Und es ist eben nicht das Gleiche, wenn dann dein Beweisantrag erst vielleicht 3 Jahre später durchs Obergericht abgenommen wird. Das ist nochmal eine massive Verzögerung, je nach Beweis. Sagen wir, es ist ein Gutachten. Und dann in 3 Jahren, ich habe wiederholt geltend gemacht, auch bei prozessleitenden Entscheid vom Gericht, das ist ein nicht wieder gut machbarer Nachteil, das muss man jetzt abnehmen. Und nicht erst vor OG. Und es sei ja so klar, dass OG den Beweis müsse abnehmen. Und man hat jetzt einfach mal einen Anspruch auf 2 Instanzen, die umfassend die Sache anschauen. Aber da findest du einfach kein Gehör. Und ich hatte die 3. Abteilung vom OG, die auf diese Sachen nicht eingetreten sind.
Hast du auch 9 Beschwerden gemacht in einem Verfahren?
Nein, natürlich nicht.
Ja gut, komm, dann schauen wir doch im nächsten Podcast, jetzt vor dem 4 Uhr noch an, unsere Einschätzung, oder?
Ja.
Wie wir das sehen. Und dann... Geniessen wir ein bisschen die Sonne bis zum 4 Uhr.